Werbung.
Quality proteins aren't just for special occasions. With Omaha Steaks, you get unbeatable flavor and value delivered right to your door. They have an unmatched selection of perfectly portioned proteins, including USDA certified tender, steaks, burgers, chicken, pork, seafood, and more. All flash frozen at their moment of peak quality. Then quickly delivered to your door in a dependable cooler. So a great dinner is just minutes away. From Taco Tuesday to a weekend feast. Omaha Steaks practically invented meat delivery, and they've been perfecting the art of premium proteins for over 100 years. With their 100% satisfaction guarantee, you can order with complete confidence. Taste the Omaha Steaks difference, a better, more convenient way to buy proteins. Start getting flavorful proteins delivered today. Visit omahasteaks.com and get $35 off with promo code AUDIO at checkout. That's omahasteaks.com, code AUDIO. Terms apply. See site for details.
Werbung Ende.
Verstehen Sie, ich kann nicht Thüringen jetzt unregierbar dastehen lassen mit Björn Höcke vor der Tür. Und man kriegt es jetzt nicht hin, so eine Formulierung dazu ein. Mein Urgroßvater hat 300 Meter von der Grenze entfernt gewohnt, hat dort Leute auch über die Grenze mit geschleust und ist dann als Feind der DDR bezeichnet worden, ist dann innerhalb von 6 Stunden, habe das Schreiben auch noch zu Hause, im Prinzip komplett zwangsausgesiedelt worden aus seinem Heimatort. Ich spiele Schach schon seitdem ich 6 Jahre bin. Also insofern, ich habe früher beim mindestens genauso schönen Club gespielt bei Carl Zeiss Jena, war in meiner Altersgruppe der letzte Bezirksmeister im Bezirk Gera.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Hauptstadt-Podcast der Funke Mediengruppe. Wir treffen Persönlichkeiten, die unser Land und unseren Alltag prägen.
Wir sprechen in diesem Podcast mit unseren Gästen darüber, was die schwerste Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie bis heute nach? Wir sind Julia Emrich
und Jochen Gaugele aus der Funke Hauptstadtredaktion.
Heute bei uns im Studio ist Mario Vogt, Ministerpräsident in Thüringen. Der CDU-Politiker war außerhalb von Thüringen lange Zeit wenigen bekannt, doch das änderte sich vor 2 Jahren schlagartig. Am 11. April 2024 war sein Name bundesweit in den Schlagzeilen. Damals war Wahlkampf in Thüringen und es lief auf einen Zweikampf hinaus zwischen CDU und AfD. Vogt entschied sich, in ein TV-Duell gegen Björn Höcke, den Spitzenkandidaten der AfD, zu gehen. Der Wahlsieg ging zwar dennoch an die AfD, doch Vogt gelang es, eine Koalition mit SPD und BSW zu schmieden, die bis heute hält. Dass der 49-Jährige Risiken einschätzen und gegnerische Strategien kalkulieren kann, sollte einen im Übrigen nicht verwundern. Er ist Mitglied im Schachclub SV Blau-Weiß Bürger.
Das haben Sie gut rausgefunden.
Schön, Herr Vogt, dass Sie heute bei uns sind.
Ja, herzlichen Dank.
Herr Vogt, was war Ihre schwerste Entscheidung?
Ja, für mich war die schwerste Entscheidung, nach den Landtagswahlen einen Weg zu finden, Brücken zu bauen, dass in Thüringen zu einer handlungsfähigen Regierung kommt und dabei im Prinzip zwischen CDU, SPD und BSW eigentlich etwas an Gemeinsamkeiten zu finden, was nicht so ganz offensichtlich ist. Und das auf den Weg zu bringen und trotzdem seine eigenen Überzeugungen nicht über Bord zu werfen. Das war durchaus knifflig und ich bin ganz froh, dass wir heute auch sichtbar eine sehr stabile Regierung sind.
Die Lage im Wahlabend war ja ziemlich bitter. CDU 23,6, AfD 32,8. Sie haben Ihren eigenen Wahlkreis verloren nach 3 Siegen an die AfD-Kandidatin. Wie ging es Ihnen da an dem Abend?
Ja, das waren gemischte Gefühle. Sie müssen ja die Ausgangslage sehen. Bei den letzten Landtagswahlen war es ja immer so, es gab ja den Amtsinhaber noch, Bodo Ramelow. Und gemeinhin sind die Amtsinhaber dann häufig diejenigen, die die Stimmen auf sich ziehen. Und dass es uns als CDU gelungen ist, doch uns deutlich auch vor die Linke zu setzen, das war keine Selbstverständlichkeit, weil Bodo Ramelow ist angetreten. Insofern waren wir da schon, glaube ich, auf der einen Seite erstmal froh. Das Ergebnis der AfD hat uns natürlich geschockt. Mhm. Und persönlich, ja, mein Wahlkreis ist für mich eine wichtige Heimat auch. Mhm. Deswegen war es so ein Abend der gemischten Gefühle, aber auch einen, der eigentlich diese Präsenz sofort mir vor Augen geführt hat.
Es hat schon Regierungschefs, Spitzenkandidaten gegeben, die gesagt haben, wenn die AfD vor mir, vor uns liegt, mache ich nicht weiter, Woidke. Das war für Sie an dem Abend keine Überlegung, hinzuschmeißen?
Nee, gar nicht. Warum? Ich war ja nicht Amtsinhaber. Mhm. Dietmar Woidke hat das als Ministerpräsident gesagt. Ich glaube auch ehrlicherweise, wir leben in einer parlamentarischen Demokratie. Mhm. Und das bedeutet, man muss in der Lage sein, im Parlament eine Mehrheit zu finden. Das wird ja häufig immer vergessen. 2014, als die CDU in Thüringen in die Opposition gegangen ist, hatte sie ein höheres Ergebnis als die AfD jetzt 2024. Mhm. Aber es gab eben drei Parteien damals, Rot-Rot-Grün, also Links-Grün, die sich entschieden haben, mhm, eine eigene Koalition zu gründen. Und das gehört in Parlamentarismus mit dazu. Das fällt einem schwer zu akzeptieren, aber so ist unser System aufgebaut.
Sie haben es gerade schon gesagt, die Lage am Wahlabend war ja denkbar kompliziert, auch mit Blick auf die Regierungsbildung. Linke und AfD hatten zusammen 44 Sitze und alle anderen, die CDU, die SPD und das BSW ebenfalls zusammen 44 Sitze. Gab es in diesen Tagen und Wochen danach Leute, die gesagt haben, mach's doch mit der AfD, ist doch einfacher?
Ich glaube, da gab es vielleicht mal einzelne Stimmen, aber keine von Relevanz. Zumal es auch für mich, auch der ganzen Familiengeschichte und meinem Wertebewusstsein heraus, gar keine ernsthaften Überlegungen gibt. Ich stehe für eine kategorische Ablehnung dessen, was Björn Höcke und die AfD in Thüringen machen. Und deswegen hat das eigentlich nie war für mich nie ein relevantes Thema. Und übrigens auch, und da bin ich ganz froh drum, für die wesentlichen Vertreter innerhalb der CDU Thüringens nicht.
Aber es gab Stimmen, die gesagt haben, mach doch. Und möglicherweise haben die sich ja auch erinnert an Fälle, wo sie ja durchaus, als sie noch Oppositionsmensch waren, zusammen mit der AfD Gesetze durchgebracht haben. Also diese Fälle gab es ja in Thüringen. Vielleicht sind da Leute auch auf Ideen gekommen. Sagt, ach, wenn man den Mario Vogt nur lange genug bearbeitet, dann...
Nee, die wissen schon, dass ich da einen sehr festen Kompass habe. So, und der ist danach ausgerichtet, das, was dem Land nützt, das muss angegangen werden. Und wenn wir da schon zurückblicken, ist es ja letztlich so, in Thüringen gab es seit 2019 keine Mehrheitsregierung mehr. Links-Grün hat ja unter Bodo Ramelow als Minderheitsregierung regiert und musste sich dann immer abstimmen. Also das heißt, auch da bin ich ja teilweise auch schon kritisiert worden. Ich war dann Fraktionsvorsitzender, warum ich im Zweifelsfall auch sage, bestimmte Haushalte oder so etwas lässt man passieren oder verhandelt mit, weil ich eben finde, in schwierigen politischen Lagen kommt es nicht darauf an, dass man sich kommod an die Seite stellt und darüber dann lauthals philosophiert, was man mal machen könnte, sondern man ist gefordert. So, und damals habe ich auch sehr, sehr lange viele Vorschläge gemacht. Und das, worauf Sie anspielen, ist, wir haben die Grunderwerbsteuer in Thüringen gesenkt, weil ich die Entlastung von Familien und von Häuslerbauern wollte. Und das habe ich auch sehr, sehr lange mit Links-Grün verhandelt. Und als das dann nicht mehr vorwärts ging, habe ich gesagt, wir stellen es zur Abstimmung. Und das ist übrigens auch meine Grundphilosophie. Man muss schon die Dinge machen, die für ein Land richtig sind. Und die CDU sollte keine Angst davor haben, dass sie da im Zweifelsfall ja in ein schräges Licht kommt, nur weil sie für ihre eigenen Grundsätze einsteht.
Also gemeinsam abstimmen geht schon, wenn man nicht vorher eine Chatgruppe hatte, in der man sich abgestimmt hat. Oder wie ist das zu verstehen?
Naja, zur Ehrlichkeit gehört dazu, das geht ja nur in Minderheitskonstellationen. Mhm. Also normalerweise hat man ja eine eigenständige Mehrheit. Mhm. Das ist in Deutschland in diesen Tagen schwieriger geworden. Mhm. Der Osten ist da wie im Brennglas eigentlich ein Seismograph für das, was wahrscheinlich an vielen anderen Stellen auch droht, wenn wir nicht handlungsstark sind, wenn wir nicht die Reformen machen, die Bevölkerung auch erwarten. Und deswegen war für mich auch 2024 klar, es braucht einen Regierungswechsel, wo man die Dinge in Thüringen zumindest gerade rücken kann. Und da kann ich jetzt, sagen wir, nach anderthalb Jahren schon auch sagen, dass uns das gut gelungen ist. Wir sind Thüringen als Land, was sehr unsicher war, mittlerweile zum Stabilitätsanker im Osten geworden, auch weil wir als Regierung gut miteinander umgehen und diesen pragmatischen, auf die Sachfragen der Leute bezogenen Kurs auch innerhalb der Koalition weiterleben.
Und das BSW, die Wagenknecht-Partei in der Gründungsphase, hat mir Frau Wagenknecht auch hier in diesem Podcast in einer der ersten Folgen darüber noch nicht so viel. Das war unmittelbar nach der Wahl gewesen. Wir haben vor allem über die Ukraine geredet. Aber hatten Sie da zwischendurch die Sorge, dass Frau Wagenknecht höchst selbst anrückt und sich zu Ihnen an den Kabinettstisch setzt?
Nee, die Sorge hatte ich nicht. Ich habe jetzt nicht den Eindruck gewonnen, dass also der Weg vom Saarland nach Thüringen ist dann doch ein weiterer. Und dementsprechend habe ich es immer so verstanden, dass sie natürlich für eigene Ziele antritt. Und ich habe mich ja relativ zeitnah nach der Wahl dann auch mit ihr persönlich getroffen. Das war ein sehr diskretes, vertrauliches Gespräch auch. Wir haben uns hier in einem Berliner Restaurant im Novo Mario getroffen, der neue Mario. Also insofern.
Wer hat sie das denn ausgesucht?
Ich habe einen Vorschlag unterbreitet. Also insofern ging es schon auch um die Frage, dass wir mal uns gegenseitig auch die Karten legen, was so die Erwartungswerte sind. Das finde ich jetzt generell ein Teil von Politik, der leistbar sein muss. Egal, wenn man von ganz unterschiedlichen Voraussetzungen kommt, muss man trotzdem die Fähigkeit besitzen, nicht das Trennende zu suchen, sondern zu überlegen, was sind die Gemeinsamkeiten. Dass sie im aufsammerziehenden Bundestagswahlkampf natürlich vielleicht andere Vorstellungen hatte als wir, das ist, oder als Thüringen. Das ist, glaube ich, dann offensichtlich geworden. Aber zu dem Zeitpunkt im September 2024 war das noch nicht absehbar.
Führt sie aus Merzig, dem Saarland heraus, ihrem Wohnort im Saarland heraus, per Handy ihre Regierungsmitglieder oder wie hat sich das zurechtgelegt?
Ja, ich glaube, es gab wahnsinnige Häutungsprozesse jetzt auch über sowohl in den Sondierungsgesprächen und Koalitionsgesprächen in Thüringen, ich glaube auch mittlerweile in der Partei an sich. Bin da jetzt nicht dazu da, anderen Parteien Ratschläge über ihre Strategie zu geben, aber man kann schon mal festhalten, dass BSW in Thüringen weiterhin die stärkste politische Kraft innerhalb der BSW-Familie ist und die auch sehr erfolgreich Politik machen. Und das hat was damit zu tun, dass dort pragmatische Leute am Werk sind, die von Katja Wolf über Steffen Schütz, die auch dafür gerade stehen zu sagen, wir wollen das machen, was Thüringen voranbringt. Und ich finde, das sollte Politik generell ausmachen.
Gab es den einen Moment der Entscheidung, als Sie gesagt haben, ja, das machen wir? War das vielleicht, als Sie gemeinsam beim Italiener waren? Oder war das eine Ansammlung von Momenten in dieser Phase?
Ja, ich glaube, dass, also ob Sarah Wagenknecht wirklich die Koalition wollte, das müssen Sie sich fragen. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass in dieser frühen Phase im September das für sie ein Bild ist, was realistisch erschien. Sie müssen ja sehen, dass es waren ja drei Wahlen im Osten. Das war in Sachsen, in Thüringen und in Brandenburg. So, und in Sachsen war sehr früh die Situation ja eine ähnliche wie in Thüringen. Dort hat auch der Michael Kretschmer mit der SPD und BSW begonnen zu verhandeln. Brandenburg, der Dietmar Woidke mit BSW. Also das war sofort im Prinzip ein Kulminationspunkt, der stattgefunden hat. Und für mich war eigentlich klar, dass dieses Laufen auf rohen Eiern am Ende erstmal bedeutet, dass man gegenseitig abklopft. Deswegen haben wir auch noch nicht mit Sondierungsgesprächen begonnen, sondern wir haben das Ganze dann Optionsgespräche genannt, überhaupt erstmal eine Option auszuloten, wie man miteinander zusammenarbeitet. So, und als man dann das Gefühl hatte, okay, wir haben ein ähnliches Problembewusstsein, also was zu tun ist in Thüringen, ja, dass wir die Wirtschaft voranbringen wollen, dass in den Bildungsfragen wir sehr viel stärker wieder auf das Unterricht stattfindet, das Leistungsbewusstsein, da erstmal der Migrationspolitik anders als linksgrün zu agieren. Als das klar war, dann sind wir in die Sondierungsgespräche eingetreten. Und das war nicht einfach, weil im Prinzip war das wie so eine Art Schaukelstuhl. Und dieser Schaukelstuhl war einmal, dass SPD und BSW auch miteinander klarkommen mussten, dass wir gemeinsam miteinander die Themen besprachen. Und das hat eigentlich dann durch Gespräch zu einer intensiven, sag mal, Situation geführt, dass wir gesagt haben, Mensch, das kann passen. Mhm. Und dann gab es trotzdem einen total disruptiven Moment, der, glaube ich, dann schon eine schwere Entscheidung war, weil wir haben nach den Sondierungsgesprächen, die sehr gut gelaufen sind, also wo wir wirklich sehr fokussiert waren und nicht irgendwie sein ideologisch, sondern ganz klar, und wir alle mit dem Sondierungspapier ja mehr oder weniger sehr zufrieden waren, gab es dann trotzdem den Moment der Ansage, hier stimmt das aber nicht in der Friedensfrage.
Also, und Frau Wagenknecht hat interveniert und gesagt, ihr passt es nicht, was da sondiert worden ist.
Ja, und das wurde dann schwierig. Mhm. Sie müssen wissen,
es ging um Frieden in der Ukraine. Wir haben schon wieder einen neuen Krieg, deshalb nur noch mal zur Erinnerung, damals.
Ja, ich glaube, also die Frage von Krieg und Frieden bewegt viele Menschen. Im Osten, glaube ich, noch mal einen Ticken anders. Mhm. Und deswegen habe ich verstanden, dass das für BSW ein wichtiges Thema war. Aber darüber dann quasi die Entscheidung zu treffen, dass es eine Stabilität einer Regierung in einem Bundesland nicht geben soll, das finde ich ist halt, ob das vollends überlegt ist, da habe ich meine Zweifel.
Sie können im Land nicht über Krieg und Frieden entscheiden.
Naja, ist es. Das ist für mich der entscheidende Punkt. Ich kann im Thüringer Landtag jetzt nicht darüber befinden, ob in der Ukraine oder im Iran oder sonst wo auf der Welt Frieden herrscht. Ja, man kann sich für bestimmte Dinge einsetzen, das ist klar. Für mich war nur ein ganz anderer Punkt noch wesentlich, weil meine Familiengeschichte ist dadurch geprägt, dass mein Urgroßvater und mein Großvater, die sind zwangsausgesiedelt worden aus dem innerdeutschen Grenzgebiet. Mein Urgroßvater hat 300 Meter von der Grenze entfernt gewohnt, hat dort Leute auch über die Grenze mit geschleust und ist dann als Feind der DDR bezeichnet worden, ist dann innerhalb von 6 Stunden, habe das Schreiben auch noch zu Hause, im Prinzip komplett zwangsausgesiedelt worden aus seinem Heimatort, hat alles verloren. So, und deswegen ist die Frage, dass man sich auch mit Vertretern an den Tisch sitzt, die ja durchaus ideologisch solche Themen mitbewegen, nenne ich ganz einfach. Das ist für mich eine persönliche Komponente, die war mir auch immer wichtig. Die habe ich jetzt nicht an die große Glocke gehangen, weil man muss das selber abwägen, aber da habe ich schon auch mit meiner Familie, auch meinen Eltern darüber geredet, weil die für mich dann auch immer gesagt haben, Mario, ihr müsst doch das tun, was Thüringen nützt. Und das war für mich ein persönlicher Abwägungshorizont. Und der zweite kam dann halt hinzu, wie weit geht man in solchen Themen wie Frieden, Stationierung von Mittelstreckenraketen, NATO. Das waren ja dann die Fragen, die auf uns geworfen wurden.
Bei diesen Gesprächen mit Ihrer Familie, gab es da auch einen Moment, wo Sie gesagt haben, die Familiengeschichte und das, was mich prägt, ist mir so wichtig, ich kann mit dem BSW nichts machen. Denn das sind letztlich auch Nachfolger des Regimes, das eben für diese Zwangsumsiedlung zuständig war. Gab es so Momente, wo Sie gesagt haben, nee, das kann ich meinem Opa nicht sozusagen...
Nee, das war der Ausgangspunkt meiner ganzen Situation, warum ich auch diese Optionsgespräche brauchte. Also ich brauchte sie auch für mich.
Für Sie selber.
Ganz simpel zu sagen.
Und in diesem Prozess... Gab es diesen Moment, wo Sie gesagt haben?
Ja, gleich am Anfang. Das war also das erstmal tief in sich selber reinzuhören, aber dann vor allen Dingen auch die anderen zu erleben, was ihnen wichtig ist. Und das kann man ja schon sagen. Das eine ist, das Brücken bauen und sich dazu bemühen, Leute mit unterschiedlichen Perspektiven an einen Tisch zu bringen. Da würde ich jetzt schon sagen, das beschäftigt mich schon lange in der Politik und deswegen würde ich das auch als Stärke sehen. Aber ich habe halt auch auf der anderen Seite mit Georg Mayer bei der SPD oder mit Katja Wolf eben auch Gesprächspartner gehabt, wo ich das Gefühl hatte, dass das wird ähnlich betrachtet. Und das Interessante bei BSW in Thüringen ist ja, dass da Vertreter, ehemalige Mitglieder der Grünen, ehemalige Mitglieder der Linken, ehemalige Mitglieder der CDU, aber auch viele quasi nicht parteilich vorher gebundene dabei sind. Und deswegen waren solche Diskussionen auch sehr offen und die Ablehnung auch des Unrechtsstaates war nie eine Diskussionsgruppe-Problem, sondern es wurde immer akzeptiert und das hat für mich eine gewisse Trittfestigkeit bedeutet zu sagen, also da wird nicht meine DNA angekratzt, wenn ich das jetzt angehe. Und insofern war ich da eigentlich nicht frohen Mutes. Und als wir dann das Sondierungspapier besprochen und beschlossen hatten, war ich sogar sehr optimistisch gestimmt, weil da waren viele Themen drin, die mir wichtig waren und für uns als CDU und auch für Thüringen entscheidend. Und dann gab es in gewisser Weise so eine Art Notbremse. Das lief ja so ab, wir haben sondiert. Das Ergebnis lag dann auf dem Tisch und es war wirklich ein sehr fokussiertes Papier mit den Schwerpunkten, wo wir uns sehr, sehr einig waren. Sehr pragmatisch, wie wir uns angehen. Und dann hieß es sofort, nein, stopp, die Friedensfrage ist nicht ausreichend besprochen und ihr müsst eigentlich nochmal zurück über los. Und das war dann schon kompliziert.
Wie haben Sie das gelöst? Das kam dann in einer Formulierung, die Sie fein ausgetüftelt hatten, in die Präambel, glaube ich, nur wenn ich das richtig erstmal.
Das war nicht ganz trivial, nee. Na, Sie müssen das immer unter einer Perspektive sehen. Drei Wahlen, drei unterschiedliche Bundesländer, drei unterschiedliche strategische Zielsetzungen auch. Die SPD hatte das Ziel, glaube ich, im Bund mit Dietmar Woidke, der vor der AfD auch gelegen hatte, der da auch sehr selbstbewusst reingegangen ist, das schnell unter Dach und Fach zu bringen. In Sachsen war es ja so, dass wir mit Michael Kretschmer auch einen Ministerpräsidenten hatten, der ja im Prinzip dann auch weiterhin in Sachsen durch die CDU regiert sehen sollte. Und in Thüringen kam es ja eigentlich zum Regierungswechsel dadurch. So, deswegen war das jetzt auch nicht ganz einfach in der Bundespartei bei uns. Und ich glaube, da hat durchaus schon genützt, dass Sachsen und Thüringen in der Debatte waren. Also insofern ging es ja um zwei Themen. Und bis auf ein paar wenige Äußerungen bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass die Bundespartei da auch einem sehr viel Vertrauen geschenkt hat. Das führt auch dazu, dass ich da auch sehr dankbar bin, dass es uns gelungen ist, eine Perspektive aufzumachen, zu sagen, jetzt vertraut uns mal, lasst uns das mal machen. Wir verraten hier jetzt nicht die CDU-Karte. Aber dann kam halt der Punkt, und das war ein sehr enges Zeitfenster. Eigentlich gab es nur eine Woche, wo das stattfinden konnte. Wir haben das Sondierungspapier vorgestellt, dann gab es im Prinzip die Notbremse. Und dann hieß es, jetzt müssen wir mal über diese Friedenspräambel reden. So, und wenn Sie sich jetzt mal die Einlassung der Bundesspitze von BSW anschauen, man sollte sich von März distanzieren, da gab es ja die Taurusrede im Bundestag. Das war ja auch die Zeit, wo die Ampel dann so im Prinzip unmittelbar vom Scheitern war. Dann entstand wirklich eine wahnsinnige Drucksituation. So, und Dietmar Woidke, Michael Kretschmer und ich haben dann in der FAZ einen Artikel geschrieben, wo wir so versucht haben, ein bisschen die Parameter abzustecken, worin wir das uns vorstellen können, wie man halt diese Ukraine-Frage und die Friedenspräambeln formulieren kann. Und da gab es ganz unterschiedliche Perspektiven drauf. Ja, so, und dementsprechend war das für mich durchaus das war keine triviale Zeit. So, und wir beschlossen also dieses Sondierungspapier und dann hieß es, ihr müsst euch nochmal hinsetzen, das zu schreiben. So. Und nachdem wir dann dreimal gemeinsam geeinte Entwürfe hatten, wo wir bis spätabends 24 Uhr miteinander geredet hatten und wir dachten, okay, jetzt haben wir's, dann kam am nächsten Morgen halt quasi BSW wieder zurück. Wir haben jetzt mit der Bundesspitze geredet.
Sprich, Wagenknecht hat Nein gesagt.
Ja, wer es jetzt konkret war, ich vermute sie, aber ja, so. Und das passierte halt dreimal so. Und das war Ende Oktober. Und da kommt dann halt schon auch der Zweifel auf, weil wenn sie selber Maßstäbe haben, und für mich ist das vollkommen klar, die Westbindung, die Ostpolitik, also ich sag mal, CDU und SPD haben da ein sehr klares Werteverständnis. Und das dann in Frage zu stellen, die Rolle auch der NATO, das erleben wir ja in diesen Tagen, wie wichtig es eigentlich ist, da ein sortiertes Verteidigungsbündnis zu haben. Das war schon schwierig. So.
Das lernen wir gerade, alles andere als eine einsame Entscheidung. Da waren ganz viele Leute beteiligt, mit denen sie sich beraten haben. Wer war in dieser Phase der entscheidende Ratgeber oder die entscheidende Ratgeberin für Sie persönlich, privat und oder politisch?
Also für mich ist es so gewesen, dass ich, das mache ich sowieso immer, mich mit meiner Frau immer mal quasi vergewissere, ob die eigene Perspektive überhaupt noch richtig ist.
Meine Frau, was sagt die dann so?
Oh, die ist extrem ehrlich, das ist gut so. Ja. So müssen gute Ehen funktionieren.
Hat die Ihnen in dieser Phase irgendwann mal gesagt, weißt du was, da liegt kein Segen drauf?
Nö, das hat sie nicht gesagt. Sie hat aber gesagt, dass man halt nur bis zu Punkten gehen kann, wo man selber von überzeugt ist. Mhm. Ja, so, und ich meine, wir müssen sehen, diese Ärztin, die hat eine ganz andere Perspektive auch auf Politik, aber natürlich auch jeden Tag mit Menschen zu tun, die mit ihren Sorgen zu ihr kommen. Und ich glaube, die prinzipielle Frage war ja immer, schaffen wir es, diese Brücke zu stabilisieren, die Gemeinsamkeiten zu finden und da am Ende halt eben für Thüringen auch eine Regierung zu bilden. So, und es war für wenige Leute im Land einsehbar, warum es jetzt an irgendeiner Präambel scheitern sollte. Ja, so, und das war, glaube ich, so ein bisschen ein Punkt, wo semantisch ich wirklich versucht habe, alle Strippen zu ziehen, um im Prinzip die richtige Formulierung zu finden.
Also wer hat denn dann am Ende die Formulierung gefunden, mit der es dann ging?
Ich kann Ihnen alle 6 Varianten zeigen, die sind auf meinem Rechner. Also insofern kann ich Ihnen sagen.
Mario Vogt hat sie gefunden.
Nee, wir haben sie zusammengefunden, aber es ist.
Hier können Sie es doch mal erzählen.
Nein, wenn Sie es genau wissen wollen, war es so. Wir haben die Sondierungsergebnisse, das Papier vorgestellt, gemeinsam. Und dann mussten wir in der letzten Oktoberwoche im Prinzip an 3 aufeinanderfolgenden Tagen immer wieder dasselbe Spiel erleben. Wir sind geeint in den Formulierungen und dann geht's rücküber los. So, und dann Ende der Woche, das ist so 24., 25. Oktober gewesen, da habe ich dann gesagt, Leute, also es ist eine Frage von Verbindlichkeit. Wenn wir uns miteinander einig sind, dann irgendwann müssen wir da auch aufeinander vertrauen, dass das stimmig ist. Und habe dann halt vorgeschlagen, dass wir mal eine Auszeit nehmen. So, das hat dann auch den Weg, ist dann auch öffentlich diskutiert worden. Der Georg Meyer hat dann öffentlich gesagt, dass er kaum noch Hoffnung sieht über dieses Wochenende hinweg. So, und dann habe ich nochmal versucht, diskret auszuloten, sowohl bei BSW mit Steffen Schütz und Katja Wolf, wie so ihre Einzelpositionen sind, wie weit man da gehen kann. Auch mit Georg Meyer, da auch die Hinweise, was die SPD-Position ist. Und das Interessante war, ich habe dann halt auch immer versucht, mit Dietmar Woidke und mit Michael Kretschmer zu reden, weil man natürlich auch wissen muss, wo die stehen, weil es bringt einem ja nichts, wenn man selber ein Ergebnis hat und das dann nicht durch die Tür kommt.
Man konnte ja auch auf den Gedanken kommen, dass Wagenknecht es einfach partout scheitern lassen will. Und in Sachsen ist es ja dann auch gescheitert.
Ja, und deswegen sage ich, das Zeitfenster ist wahnsinnig knapp gewesen. Weil wenn Sie sich überlegen, in Sachsen, das war am 6. November, wo das dann öffentlich erklärt worden ist, zur Überraschung von vielen. Sie müssen sehen, dass in Brandenburg im Prinzip an dem Montag, das ist glaube ich der 28. Oktober oder sowas gewesen, dann auch quasi verkündet wurde, dass sie eine Einigung haben. Und die Einigung in Brandenburg wäre für mich als CDU-Mann nie gangbar gewesen. Mhm. Also die Formulierung, die da drin steht. Mhm. So, und deswegen war mir klar, wir müssen einen Weg finden, der für alle Seiten gangbar ist. Aber wir müssen es schnell finden, weil je mehr und mehr dann die Diskussion quasi einseitig festgelegt wird, umso schwieriger wird es dann hinzukriegen. So, und verstehen Sie, ich kann nicht Thüringen jetzt unregierbar dastehen lassen mit Björn Höcke vor der Tür. Und man kriegt es jetzt nicht hin, so eine Formulierung dazu ein. So, und da bin ich auch froh. Ich habe dann auch mit den Leuten in der Bundespartei mich immer zurückgekoppelt. Mit den Außenpolitikern, auch mit Joe Wadefuhl und anderen, weil ich natürlich auch sehen wollte, wie weit die mitgehen können bei den Themen. Habe auch mit Verfassungsrechtlern gesprochen, auch Bundesverfassungsrechtlern.
Ja, wir müssen es jetzt mal auflösen. Hm. Wie ist es denn dann? Wie hat's geklappt?
Nein, das
wir beschreiben.
Der Schockermoment ist noch viel schlimmer, weil es war so, wir in so einer Art Schaukelstuhl haben da eine Position gefunden und ich habe mich mit Steffen Schütz in ein Restaurant eingeschlossen und habe eine Antipasti-Platte nach der nächsten, also quasi gute Stimmung. Und dann haben wir wirklich innerhalb von 3,5 Stunden wirklich jeden Satz einmal umgedreht. Und hatten dann so einen Haken dahinter. So, und dann haben wir halt gesagt, komm, jetzt treffen wir uns zu viert. Also mit, das ist ja eine Doppelspitze gewesen, Katja Wolf, Steffen Schütz, Georg May und ich. Und haben uns dann im Prinzip die Hand draufgegeben und gesagt, das ist es jetzt. Und haben dann sofort an dem Montag dann eine Presse, eine Konferenz eingeladen und haben gesagt, okay, wir stimmen das jetzt jeweils mit unseren Bundesparteien ab, aber wir stimmen es auch mit unseren eigenen Parteipräsidien ab. Also wir brauchen ja eine Rückendeckung für solche grundsätzlichen Entscheidungen. So, und klar, Pressekonferenz war dann für 16 Uhr angesetzt. Und 15.50 Uhr stehen Georg Mayer und ich vor einer Tür vom PSW-Sitzungssaal. Und da drin wird halt noch darüber diskutiert. So, und das war schon ein Punkt. Also ich habe heute ein bisschen was erlebt, aber das war schon eigentlich hart.
Also so. Sie wussten, die Tür kann aufgehen und das Ganze ist gescheitert.
Nee, die Tür haben wir geöffnet, wir haben geklopft.
Sie sind reingegangen.
Ja, so. Und da.
Und der Wagenknecht war auf laut gestellt da drin. Über eine Telefonspinne, oder?
Das war eine Videoschalte, ja. So, und die Schalte ist dann im Prinzip dadurch geendet, dass Katja Wolf und Steffen Schütz dann mit uns vor die Presse gegangen sind und haben das Ergebnis verkündet. Das war ein wichtiger Schritt, ja. Und wir waren uns auch einig, wir müssen jetzt diesen Schritt gehen, weil ansonsten wird das ein unendliches
Ein Wagenknecht?
Ich glaube, die war jetzt, wie würde man neudeutsch sagen, not so amused. Hat dann natürlich später auch noch eingefordert, dass noch weitere Fragen von Krieg und Frieden in dem Koalitionsvertrag Aufnahme finden. Das hat dann auch stattgefunden. Und ich habe jetzt auch, ich meine, wir können ja mal vorspulen, habe jetzt auch gerade im April den Bürgerrat initiiert, wo über das Thema Frieden und Diplomatie auch mit 200 Bürgern im Freistaat diskutiert wird. Ich halte es auch für einen patenten Weg, ja, Menschen einzubinden. Mhm. Aber daran sieht man eben, wenn man es konkret macht, dann ist eben Politik auch tatsächlich leistbar. Mhm. So, und dann kann man auch diesen manchmal offensichtlich unüberbrückbaren Gegensätze auch tatsächlich finden. Und wissen Sie, dass die Schwierigkeit ist, dass heutzutage man gerne über wer mit wem und so politiktaktische Sachen redet. Aber in der Substanz darf man doch nicht vergessen, jetzt in Thüringen, wir sind für 2,1 Millionen Menschen verantwortlich. Ja, so, und dass deren Kinder jeden Tag irgendwie, dass die Schule funktioniert, dass die kleinen mittelständischen Unternehmen irgendwie Entlastungen bekommen, ja, und ich finde, dass man nicht so, dass man das nicht sich so einfach machen kann, einfach sagen, komm, wir machen das jetzt nicht, so, und da muss man sich halt anstrengen, so, und da bin ich wirklich dankbar, sich da gegenseitig anzustrengen, das hat für mich wahnsinnig viel bedeutet, und wenn Sie sich überlegen, in diesem Zeitfenster, also Brandenburg sagt, dass sie da einen Weg gefunden haben für eine Formulierung, Kretschmer muss sich entscheiden, das dann nicht weiterzugehen, da haben dann die Ampel letztlich sagt, sie kann nicht mehr weiter regieren. Das ist alles innerhalb von 10, 14 Tagen passiert. Also da ist Geschichte in einem Zeitraffer sehr abgelaufen. Und ich kann für mich sagen, das war ein ganz schwerer Moment, dieses Innerliche am Anfang abzuwägen. Da war ich dann aber relativ schnell trittfest, weil ich gesagt habe, okay, ich sehe, dass wir eine gemeinsame Wertegrundlage haben und dass wir einen Pragmatismus haben, der uns heute auch noch trägt. Also Sie werden nicht erleben, dass wir da jetzt irgendwie einen großartigen Streitorgien uns abarbeiten, sondern dass wir nah beieinander sind. Und das Zweite ist, dass man dann abwägen musste, wie weit ist man gewillt zu gehen. Und am Ende ist die Formulierung geworden, dass für die CDU und die SPD die Westbindung und die Ostpolitik Grundlagen der deutschen Außenpolitik sind, dass wir uns darin einig sind, dass es um diplomatische Lösungen in der Ukraine gehen muss und dass es eine Stationierung von Mittelstreckenraketen eben am Ende nur geben kann, wenn auch Deutschland darüber mit abstimmen kann. Was übrigens Rechtsposition des Verfassungsgerichts ist. Und daran merken Sie, mit den richtigen Leuten zu reden, hilft manchmal.
Was für eine Fracht für einen Koalitionsvertrag auf Landesebene. Aber das Grundsätzliche ist ja doch ein bisschen seltsam aus Sicht der CDU. Sie koalieren mit dem BSW und schließen es aus, mit der Linkspartei zusammenzuarbeiten. Ist denn das BSW weniger SED, weniger linkspopulistisch, weniger pro-Putin als die Linke?
In Thüringen ist BSW eine ganz pragmatische Partei.
Frau Wolf, aber Frau Wagenknecht ist immer in der Leitung.
Ja, aber ich regiere ja mit Katja Wolf und tatsächlich ist es so, dass wir uns sehr gut verstehen und da auch den richtigen Weg finden. Aber ich finde halt, wir haben in allen ostdeutschen Bundesländern wahnsinnig schwierige politische Lagen. In Thüringen ist es mittlerweile so, dass parlamentarisch die AfD eine Sperrminorität hat. Das bedeutet, wenn ich jetzt darüber sprechen muss, ob Richter bestimmt werden, wo unsere Verfassung vorsieht, dass da mindestens eine Zweidrittelmehrheit da sein muss, dann sind das alles sehr konkrete Fragen und das sind keine abstrakten politiktheoretischen Debatten. Das macht sich so von der Seitenlinie immer so leicht, sondern da muss man sich hinsetzen und muss auch miteinander reden. Und umso wichtiger ist es, dass man immer das große Ganze im Blick behält. Und das große Ganze ist, Politiker sind nicht dafür gewählt, dass sie akademische Fingerübungen machen, sondern dass sie ein Land gut führen. So. Und die Grundlage für ein Land so gut zu führen ist, sich politisch zu verständigen.
Ganz konkret heißt das aber bei Ihnen ja im Regierungsalltag, Sie haben 44 Sitze mit Ihrer Regierungskoalition, der Brombeere. AfD und Linke haben auch 44 Sitze. Mhm. Das heißt, es ist eine klassische Pattsituation.
Ich würde von de facto Mehrheit sprechen.
Eine de facto Mehrheit. Sie sind gut darin, Formulierungen zu finden, das merken wir schon.
Begriffe prägen Denken.
Optionsgespräche, de facto Mehrheit. Aber ich glaube, für die Hörerinnen und Hörer ist nochmal wichtig zu erklären, wie das im Regierungsalltag denn läuft. Denn theoretisch können ja Linke und AfD alles blockieren. Sie haben ja keine reale Mehrheit. Das heißt, wie läuft's? Müssen Sie immer darauf hoffen, dass ein Linker mitstimmt?
Naja, das ist
oder
ja...
Oder jemand von der AfD?
Wenn Sie quasi noch einen Moment wissen wollen aus diesen ganzen Gesprächen, dann ist das ja die Forderung unmittelbar vor der Wahl gewesen, auch mit den Linken zu reden. So, was ich auch gemacht habe. Also da, ich habe mich hingesetzt, auch mit Bodo Ramelow, habe ich auch schon vorher gemacht. Und auch mit der damaligen Parteispitze und war auch in der Fraktion der Linken und habe unser politisches Programm begründet und wofür ich stehe. Ich neige nicht zur Anbiederung, sondern für mich einfach, um geradlinig zu sagen, wo wir stehen und was sie erwarten können oder was nicht.
So, und eine Zusammenarbeit aber ist nach CDU-Statuten verboten.
Ja, ich finde das jetzt auch, also für uns ist es ganz praktisch so in Thüringen, deswegen spreche ich auch immer von de facto Mehrheit. Nur wenn Linke und AfD zusammen abstimmen, können sie uns blockieren. Mhm. Das ist ein großer Unterschied zu der Zeit davor. Bei Bodo Ramelow in der letzten Regierung war es so, sie hatten eine Minderheitskonstellation und brauchten aktiv Stimmen, damit sie überhaupt zu einer Mehrheit kommen können. Bei uns ist es so, wenn die AfD oder die Linken sich nicht gleich miteinander verhalten, haben wir sofort immer eine Mehrheit. Und das macht Regieren dann schon auch nochmal anders. Nicht unbedingt nur leicht, aber wenn ich jetzt mir anschaue, wir haben mittlerweile in Thüringen 3 Haushalte beschlossen, was ja so ein bisschen die Königsdisziplin auch eines Landes ist. Und das hat sehr unterschiedlich stattgefunden. Einmal hat die Linke zugestimmt, zweimal hat sie sich enthalten. Also insofern sieht man findet da Wege, aber auch da gilt Dialog und verstehen, was der andere so als Position hat.
Aber Sie verstehen schon, wenn die Leute das nicht verstehen. Wagenknecht war in der SED, Ramelow war es nicht. Trotzdem, das Bündnis läuft andersrum.
Naja, bei allem Respekt, das ist eine sehr Berliner Sicht, ja, weil ich regiere nicht mit Sarah Wagenknecht im Bündnis, sondern ich regiere mit Katja Wolf, Steffen Schütz und weiteren Abgeordneten der BSW-Fraktion und die müssen vor Ort gerade stehen. Mit ihr muss ich Wege finden, wie wir Investitionen für unsere Kommunen verabreden. Wir haben das größte kommunale Investitionsprogramm auf den Weg gebracht. Durchaus auch eine Initiative, die maßgeblich auch auf BSW, eine Initiative zurückzuführen ist. Und nochmal, ich will jetzt keine Strategieempfehlungen an die BSW geben, aber dass sie im Prinzip immer wieder darauf abheben, dass angeblich die Regierungsbeteiligung in Thüringen ein Problem ist, das kann ich nicht erkennen. Weil BSW ist immer noch die stärkste Kraft in Thüringen von allen BSW-Verbänden. Sie zeigen, dass eine Regierungsverantwortung eben nicht nur Kommentieren von Politik bedeutet, sondern eben auch tatsächlich Dinge auf den Weg zu bringen. Und deswegen ist das für mich ein ganz normales und ein gutes Miteinander.
Gucken wir mal ganz kurz nach vorne. Die nächste Landtagswahl in Ostdeutschland steht ja im Herbst an. Und das ist, glaube ich, eine Wahl, auf die CDU gerade mit besonderer Sorge schaut. Sachsen-Anhalt, was empfehlen Sie Ihrem Parteifreund und Kollegen Sven Schulze, der dort in einer ja ähnlichen oder vergleichbaren Lage ist, auch gegen einen sehr starken AfD-Verband antreten muss, für den Fall, dass es nach der Wahl so bitter ist, dass im Grunde nur 3 Fraktionen im Landtag sind, CDU, AfD und Linke, Unvereinbarkeitsbeschluss kippen, sich einfach drüber hinwegsetzen, eine Minderheitsregierung machen? Sie reden wahrscheinlich schon manchmal miteinander, oder? Sie sagt, was mache ich denn bloß?
Der Sven Schulze, der ist schon ein sehr guter, sag ich mal, auch Landespolitiker, der Sachsen-Anhalt gut versteht. Deswegen glaube ich, wird der Wahlkampf ihm schon noch viele Chancen offenbaren. Und wenn ich mir angucke, die AfD hat jetzt kürzlich erst bei ihrem Parteitag darüber diskutiert, die Schulpflicht in Sachsen-Anhalt abschaffen zu wollen. Also das sind ja so Sachen, da fallen mir im Wahlkampf schon noch viele Möglichkeiten ein, Prozente zu gewinnen. Das vorneweg ist, glaube ich, ganz wichtig, dass er jetzt Ministerpräsident geworden ist, dass diese Wahl gelungen ist im Landtag, weil es gibt ihm natürlich auch eine Sichtbarkeit und vor allen Dingen auch eine Kraft über den Wahltag hinaus. Und deswegen zusammengenommen, jetzt schauen wir mal, Wahlkampf bedeutet deswegen Wahlkampf, weil man noch Stimmen gewinnen kann und danach muss man bewerten, wie die Lage ist, aber er wird das schon gut machen.
Das mussten Sie jetzt so sagen, das ist ganz klar. Aber in diesem Podcast reden wir natürlich auch manchmal über Eventualitäten und klopfen ab, was welche Ratschläge, welche Maximen der eine dem anderen geben kann. Und es ist, glaube ich, schon sinnvoll, sich auch für solche Worst Cases vorzubereiten. Sprechen Sie miteinander darüber?
Wir sprechen miteinander und mein genereller Ratschlag ist immer, mach das, was am besten für deine Heimat ist.
Sie sind, Herr Vogt, in Ihrer Heimat Mitglied im SV Blau-Weiß-Bürgel, Abteilung Schach. Warum Schach?
Was mir gefällt, das ist ein schöner Sport.
Was gefällt Ihnen daran?
Naja, ich spiele Schach schon, seitdem ich 6 Jahre bin. Also insofern, ich habe früher beim mindestens genauso schönen Club gespielt, bei Karl Zersener, war in meiner Altersgruppe der letzte Bezirksmeister im Bezirk Gera.
Also in welchem Jahr war das?
Auch 89. Danach ist ja quasi, gab es den Bezirk Gera nicht mehr.
Also die letzte Runde zu DDR-Zeiten
ja,
hat die gewonnen.
Genau. Und dann habe ich mal eine gewisse Zeit aufgehört und habe dann irgendwann wieder angefangen. Und
haben die Bürger sie abgeworben?
Das ist einfach... Früher habe ich da Oberliga und andere Sachen gespielt, aber jetzt habe ich doch gar keine Zeit mehr dafür. Das ist einfach nur just for fun. Und mittlerweile bietet ja die Technik viele schöne Sachen. Das bedeutet, dass ich jeden Tag da einfach, ich starte immer mit 2 Blitzpartien, damit mein Kopf in Gänge kommt. Und
jeden Morgen?
Ja, 2 Blitzpartien? 3 Minuten, geht doch schnell.
Vor dem ersten Kaffee?
Ich trinke ja keinen Kaffee. Also insofern.
Sie trinken, darüber müssen wir gleich noch reden. Sie trinken keinen Kaffee, genau. Nee. Aber wirklich als allererstes? Am Tag? Also der Wecker klingelt,
das ist ja ein bisschen anders. meine Frau, die muss sehr, sehr früh weg. Und das heißt, ich habe 2 Kinder, die in die Schule gehen, 2 Jungs, die...
Sie spielen erstmal Brote.
Die brauchen erstmal einen Kickstart. Ja, so, und das ist quasi mein Job. Und dann meistens schnell im Auto, damit das mal ein bisschen funktioniert, das Gehirn. Aber das ist... ist meine Leidenschaft. Ich spiele auch gerne Fußball, aber da komme ich zu selten dazu. Ich war dann 5 Jahre war ich mal Aufsichtsratschef von Karl Zersener. Deswegen habe ich da schon mehrere Leidenschaften, aber das Schach macht Spaß und ehrlicherweise in der Politik hilft es auch manchmal, wobei Politik häufig ein 3-dimensionales Schachspiel ist.
Ich wollte gerade sagen, was lernt man denn beim Schach, was man vielleicht sogar unmittelbar übertragen kann? Also 3 Züge vorausdenken oder was ist es?
Ja, vorausdenken, unterschiedliche Reaktionen auch zu kalkulieren, tatsächlich sich auch in die Schuhe des anderen zu begeben und im Kern immer ein Ziel zu verfolgen.
Gewinnen Sie eher mit Schwarz oder eher mit Weiß?
Bin da relativ flexibel. Aber als Schwarzer kann ich schon ganz gut mit Schwarz spielen.
Können Sie sich vorstellen, eine Partie mit Björn Höcke zu spielen?
Ich glaube, da fehlt ihm die Geduld. Mhm. Das ist übrigens auch eine Stärke. Durch Schach lernt man eben geduldig zu sein, auch nochmal einen neuen Anlauf zu nehmen und nochmal zu überlegen. Und was die wenigsten wissen, ist ja nicht nur ein Individualistensport, es gibt ja auch Mannschaften, also man muss auch gegenseitig aufeinander Acht geben dort. Mhm. Und ja, ich glaube, das TV-Duell mit Höcke war schon dazu wichtig, auch mal die Unterschiede deutlich zu machen.
Der parlamentarische Betrieb in Erfurt findet auf einem überschaubaren Terrain statt.
Da, das würden Sie sagen.
Aus Berliner Sicht natürlich.
Ich habe gehört, Funke berichtet da regelmäßig drüber.
Dann begegnet man sich auf diesem Terrain. Sie begegnen auch Höcke. Wie muss man sich eine Begegnung vorstellen? Sie grüßen sich nicht, sie laufen aneinander vorbei. Wie ist das, wenn Sie Björn Höcke sehen?
Ich grüße alle Menschen. Das ist eine mitteleuropäische Umgangsform. Mhm. Die sollten wir uns auch noch nicht abtrainieren, weil ich glaube, das ist genau das Problem, was uns alle Populisten einreden wollen. Dass wir den Mensch als Objekt sehen und nicht mehr als Subjekt, nicht mehr als Mensch. Und das ist falsch, sondern ich finde, wir sollten menschlich miteinander umgehen, was aber nicht heißt, dass man nicht in der Sache hart sein kann. So, und ich glaube, diese Form von Differenzierungsfähigkeit, die sollten wir uns wieder mehr erkämpfen. Das fehlt uns in diesen Zeiten. Wir neigen zu Vereinfachung, klar, Komplexitätsreduktion braucht es, aber ich finde das, was Margot Friedländer immer gesagt hat, seid Mensch, das ist eine ganz tolle, weil auch einfache und verständliche Form des Miteinanders.
Aber wie begegnen sich der Mensch Mario Vogt und der Mensch Björn Höcke? Gibt es da auch einfach freundliche, menschliche Momente? Oder ist das wirklich eine sehr kühle, sehr distanzierte Form? Ich würde es mir gerne einmal vorstellen wollen, denn
grüßen, das reicht.
Mhm. Aber kein Heiß- oder Kaltgetränk zusammen und kein Abend im Novo Mario.
Nee, ich wüsste jetzt auch ehrlicherweise nicht, was man da zu besprechen hätte, weil die Strategie der AfD ist doch ganz offensichtlich. Sie verhindern an vielen Stellen vernünftige Lösungen. Mhm. Sie versuchen sich häufig als Opfer zu generieren und im Kern versuchen sie Leute zu desavouieren. Und das ist eine ganz klare Blaupause und Strategie. So, und das sind doch die Miesmacher in der Gesellschaft, ja, die im Prinzip sagen, Deutschland steht vom Abgrund und es gibt eigentlich kein Zurück mehr. Also die Apokalypse kann nur noch verhindert werden, indem sie gewählt werden. Und so funktioniert ja Politik offensichtlich nicht. Und da will ich schon eher Zuversicht und Mut versprühen. So, und wenn Sie sehen, ich bin der erste Ministerpräsident in der Geschichte Thürings, der mehr Zeit im vereinten Deutschland verbracht hat als im getrennten. Das gibt einem natürlich auch eine wahnsinnige Verantwortung auf für diese historischen Fragen, aber auf der anderen Seite eben auch eine Perspektive nach vorne zu entwickeln. Mhm. Und weil wir vorhin im Weg auf die Koalitionsgespräche darüber geredet haben, Brücken zu bauen zwischen ganz unterschiedlichen Partnern, das ist natürlich heutzutage auch mein Job, eben auch zwischen einer Perspektive Ost und West und zwischen einer Generation, die sich schon die Frage stellt, was ist da eigentlich für sie alles passiert, mit einer jungen Generation zu verbinden, die das gar nicht mehr als Perspektive hat.
Würden Sie Sven Schulze, Ihrem Parteifreund und Wahlkämpfer für die CDU in Sachsen-Anhalt, empfehlen, ein TV-Duell mit dem dortigen AfD-Spitzenkandidaten einzugehen? Der hat dazu eingeladen, der hat das eingefordert. Sagen Sie, Sven macht das, ist eine gute Sache, hat mir auch geholfen? Oder sagen Sie, das ist eine andere Konstellation, lass es?
Ist eine andere Konstellation, weil, aber das muss er selber entscheiden. Er als Ministerpräsident, glaube ich, ist dort auch sehr offensiv angeht, auch seine Position deutlich zu machen. So, und ich glaube, jetzt auch im Hinblick auf das Thema Schulpflicht, was ich gerade schon erzählt habe, oder eben auch die vollkommene, sag ich mal, Desavouierung auch von Kirchen und von gesellschaftlichen Gruppen. Das schafft schon große Fragezeichen. Ja, ich meine, wollen Sie in einem Bundesland leben, wo die Kinder nicht mehr zur Schule gehen verpflichten, sondern wo jeder frei entscheiden kann? Ich meine, das ist doch, glaube ich, nicht der richtige Weg. Also als zweifacher Familienvater finde ich das wunderlich.
Das heißt, war das jetzt ein Rat oder?
Das war ein Rat, das er selber entscheiden muss. Ich glaube, er wird das klug machen, aber ich sehe jetzt auch keinen Anlass, dass er machen muss.
Herr Schulze, was sagt es über einen Menschen aus, wenn er zwei persönliche Dinge nennt und es sind Schach und Pfefferminztee?
Ja, ob das jetzt die einzigen persönlichen Dinge sind, also Schach ist einfach meine Leidenschaft, neben noch so ein paar anderen auch. Ich bin großer Pearl Jam-Fan, wenn das hier noch ihr drittes quasi kein Deutschland-Konzert verpasst. Ja,
dazu muss man aber sagen, den Pfefferminztee haben sie sich bei uns jetzt auch gewünscht und trinken hier während des Gesprächs ganz gerne diesen Pfefferminztee. Also irgendwas ist ja zwischen Ihnen und dem Pfefferminztee, was, glaube ich, nochmal erklärungsbedürftig ist.
Ja, das ergibt einem die tägliche Frische, wissen Sie. Wie gesagt, ich bin kein Kaffeetrinker, das ist ganz anders. Meine Frau, die braucht jeden Morgen so ein, zwei Tassen, damit sie quasi loslegt. Und bei mir ist es halt so, ich habe schon generell ein hohes Energielevel.
Mhm. Zwei Partien Blitzschach genügen da, um hochzukommen.
Das ist quasi, dass der Kopf gerade justiert ist, dass man fokussiert ist. Und ja, für mich ist das so, ich habe... Das ist schon so, dass ich eine sehr, sehr klare Idee davon habe, wo ich Thüringen hinbringen will. So, und das beginnt logischerweise mit dem Blick auf die Wirklichkeit, also welche demografischen Herausforderungen wir haben. Aber andererseits habe ich schon die Ambition, zu Thüringen zu einem der innovativsten deutschen Bundesländer zu machen. So, und da muss man schon sehr wach sein. So, und da hilft Pfefferminztee genauso wie Pearl Jam und Schach.
Und was trinken Sie auf dem Pearl Jam Konzert?
Na, da gibt's schon eher Bier oder Wein.
Aber das heißt ein bisschen Rauschen.
Ja, Sie müssen ja sehen, dass Thüringen ist ja Teil des Saale-Unstrut-Weinbaugebietes. Mhm. Momentan ist der Präsident und auch die deutsche Weinprinzessin, die kommen aus Thüringen. Wir machen seit 1000 Jahren Wein. Und insofern verkörper ich das natürlich auch als Thüringer, neben noch so ein paar anderen kulinarischen Highlights, die wir in Thüringen haben. Und das ist schon etwas, was mir wichtig ist. Ich finde halt Kultur, Lebensgefühl aus dem grünen Herzen Deutschlands, also aus Thüringen, das ist etwas, das ist in den letzten 10 Jahren ein bisschen kommunikativ unter die Räder gekommen, weil wir nur auf diese politischen Problemsituationen reduziert wurden. Und wenn Sie sich überlegen, dass wir mit der Wartburg und mit Weimar wahrscheinlich die zentralen Orte der deutschen Geistesgeschichte haben.
Das kommt der Werbeblock für das Bundesland.
Nee, es ist kein Werbeblock. Ich glaube,
der Pfefferminztee kommt auch aus Thüringen.
Ja, nicht schlecht.
Wollen Sie es selber sagen oder soll ich den Werbeblock fortsetzen?
Ich bin gespannt.
Tatsächlich muss ich passen, ich habe tatsächlich mal Thüringer Tee gekauft und dachte, das gibt's noch nicht. Und ich glaube, aus der Markenserie, die wir jetzt hier nicht, die Sie jetzt genannt haben, gibt es auch Pfefferminztee. Das fällt mir aber wirklich in diesem Moment erst ein.
Ja, da gibt's noch ein paar andere Sachen, aber ich will jetzt nicht protzen. Also
insofern. Aber Sie sehen es uns halt nach, dass wir so einen kleinen Tee-Trigger-Moment hier haben, weil wir interessanterweise relativ häufig Gäste haben, die auch über ihren Teekonsum hier sprechen möchten. Wir hatten mit Katharina Barley, eine Britin hier, die uns erzählt hat, dass sie sogar tatsächlich immer einen Teebeutel in ihrer Tasche hat, weil es an Buffets oder bei öffentlichen Veranstaltungen nicht den Tee gibt, den sie möchte. Jetzt würden wir natürlich
so distinguiert wie die Sozialdemokraten bin ich da nicht. Ich bin da ganz entspannt.
Der bodenständige Thüringer, hat der seinen Teebeutel in der Tasche, ja oder nein?
Nee, ich bin kein Teebeutelträger.
Ja, sie sind kein Teebeutelträger.
Bei mir ist das so. Ich trinke jeden Tag eine Kanne. Aber das ist einfach nur, wie gesagt, andere trinken Kaffee, ich trinke sowas und eine Flasche Wasser. Das ist auch vollkommen okay. Ich glaube, das Wesentliche ist, Politik ist ja wahnsinnig intensiv, schnelllebig und zeitintensiv. Und da muss man schon gut und fit bleiben. Aber im Kern ist das einfach ein Lebensgefühl. Und so. Und ich wollte das vorhin nur noch zu Ende bringen als Gedanken, weil das mir schon wichtig ist. Man darf nicht den Fehler begehen, dass wir Bundesländer immer nur nach den politischen Problemsituationen einsortieren. So. Und das ist in den letzten Jahren, glaube ich, so ein bisschen Mode geworden, so nach dem Motto, ja, der Osten, der hat da so ein politisches Demokratieproblem. Das finde ich jetzt schwierig. Und deswegen da wieder Stärken herauszukehren, wofür Bundesländer stehen, was sie können, was sie in eine gesamtdeutsche Erzählung mit einbringen, das sollte unsere gemeinsame Aufgabe sein. Meine ist es auf jeden Fall. Mhm.
Demnächst gibt es dann auch Brombeertee von Ihnen. So begeistert, wie Sie von Ihrer Koalition sind.
Ich kann Ihnen das ganz entspannt sagen. Ich habe am Tag meiner Wahl, am 12.12.24, hat mir ein guter Freund einen selbstgemachten Brombeerschnaps geschenkt.
Ich
mal gucken, wie dosiert wir das jetzt anwenden.
Ist er leer getrunken oder nicht? Das ist die letzte Frage. Seien Sie bitte ehrlich.
Er ist noch nicht mal angebrochen, weil ich sage, der ist für die harten Zeiten und die haben noch nicht begonnen.
Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Ein Podcast von Funke.